LoRa International. Die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Willkommen zum Friedensforum in LoRa International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Uns beschäftigt heute eine Frage, die sich immer drängender stellt, nämlich wie lange das herrschende politisch-ökonomische System noch bestehen bleiben kann. Die Frage stellt sich angesichts der vielen Probleme, die wir auf dieser Welt haben. Klimawandel, Umweltzerstörung und zunehmende soziale Ungerechtigkeit. Und eben diese Probleme bringt die herrschende Weltordnung hervor. Inzwischen gibt es viele, die eine fundamentale Krise dieser Ordnung diagnostizieren. Auch der Mann, der in dieser Sendung ausführlich zu Wort kommt.
Wir haben eine Krise des Erdsystems, des globalen Systems, das unser aller Leben und sämtliche Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme, die es geben kann, erhält. Wir haben neben der Klima, und das ist nicht nur eine Klimakrise, sondern eine Krise des Lebens auf der Erde, auch eine Krise unseres Wirtschaftssystems, der Weltwirtschaft. Folge von all diesen systemischen Krisen ist meines Erachtens, dass wir uns in eine chaotische Übergangszeit hineinbewegen, die mit enormen Gefahren verbunden ist, Gefahren auch von mehr Konfliktpotenzial, von Kriegen, aber die auch Chancen hat.
Der da von einer systemischen Krise spricht, ist Fabian Scheidler, freier Autor und Journalist. Er arbeitet für Printmedien und Fernsehen und auch für das Theater. Außerdem ist er Mitbegründer des Internet-Fernsehmagazins Kontext TV, das regelmäßig Sendungen zu Fragen globaler Gerechtigkeit produziert. Bei der Internationalen Münchner Friedenskonferenz im Februar hielt Scheidler eines der Referate. Wir senden zunächst seinen Vortrag, danach Ausschnitte aus einer Diskussionsveranstaltung der Friedenskonferenz, bei der Scheidler auf einige Punkte seines Referats genauer eingegangen ist. Der Titel dieser Sendung: Unruhige Zeiten, steht das internationale System vor dem Kollaps. Am Mikrofon Harald Will. Das Ende der Megamaschine heißt ein Buch, das Fabian Scheidler geschrieben hat. Darin beschäftigt er sich mit den Zerstörungskräften, die heute die Zukunft der Menschheit in Frage stellen. Er analysiert dazu das politisch-ökonomische Weltsystem, in dem Mensch und Natur einer radikalen Ausbeutung unterworfen sind. Der Ausdruck Megamaschine ist eine Metapher für dieses Weltsystem. In Anlehnung an sein Buch überschrieb Fabian Scheidler den Vortrag bei der Münchner Friedenskonferenz mit dem Titel »Risse in der Megamaschine – systemisches Chaos und Wege zu einer gerechteren Weltordnung«.
Ich möchte eine Art Vogelperspektive einnehmen, den Blick etwas nach oben richten und die Situation, in der wir uns befinden, in einem etwas größeren Zusammenhang beleuchten. Die Welt ist aus den Fugen. Das ist eine der wenigen Dinge, wo man vielleicht mit den Hauptorganisatoren der Münchner Sicherheitskonferenz einig sein kann. Wir haben es mit einer systemischen Krise meines Erachtens zu tun, die sich auf verschiedenen Ebenen abspielt. Wir haben eine Krise des Erdsystems, des globalen Systems, das unser aller Leben und sämtliche Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme, die es geben kann, erhält. Es ist das größte System, über das wir uns sinnvollerweise Sorgen machen können, und es gibt Grund zur Sorge. Ich will von den vielen Punkten, die man dazu sagen könnte, nur einen nennen, der das Klima betrifft. Im Laufe der letzten 2 Jahre sind 2 Studien herausgekommen, die übereinstimmend sagen, dass große Teile des Nahen und Mittleren Ostens im Laufe der nächsten 50 bis 70 Jahre unbewohnbar werden durch die Effekte des Klimawandels, einfach weil es dort zu heiß wird, unerträglich heiß, Wassermangel und vieles mehr. Wir wissen heute schon, dass der Syrien-Konflikt durch den Klimawandel mitverursacht wurde, weil bis zu 1 Million Menschen ihre Heimat verlassen wurden, ihr Land aufgeben mussten, wegen der größten Dürre, seit es in Syrien überhaupt Aufzeichnungen darüber gibt. Wir haben neben der Klima, und das ist nicht nur eine Klimakrise, sondern eine Krise des Lebens auf der Erde, auch eine Krise unseres Wirtschaftssystems, der Weltwirtschaft. Das läuft in den Wirtschaftswissenschaften unter dem Wort säkulare Stagnation. Dieses Wortungetüm sagt einfach, dass der Kapitalismus nicht mehr wirklich rund läuft. Das hat etwas damit zu tun, dass sich der Kapitalismus in gewisser Weise zu Tode gesiegt hat in den letzten 30 Jahren des Neoliberalismus. Es ist sehr erfolgreich gewesen, Arbeitsplätze in Billiglohnländer zu verlagern, die Gewinne in Steueroasen zu verschieben, Gewerkschaften zu schwächen, Löhne zu drücken und vieles mehr. Für einige, die Reichsten und für die großen Unternehmen, war das eine erfolgreiche Strategie. Aber für das Gesamtsystem ist das fatal, weil den Leuten einfach am Ende des Tages die Kaufkraft fehlt, um die gesamten Produkte noch zu profitablen Preisen aufzukaufen. Und diese Masse von Produkten muss ja immer weiter wachsen im Kapitalismus, Produkte und Dienstleistungen. Und aus diesem Grund haben wir eine systemische ökonomische Krise, die sich zum Beispiel darin äußert, dass wir über 50% Jugendarbeitslosigkeit in großen Teilen Südeuropas inzwischen haben, von anderen Teilen der Welt ganz zu schweigen, die sich daran äußert, dass die Ökonomie im Wesentlichen die großen Gelder in die Finanzmärkte verschiebt, die Blasen produzieren und die dann platzen. Als Folge davon gibt es eine extrem wachsende Ungleichheit auf der Welt in fast allen Ländern der Erde und daraus wiederum resultiert das politische Chaos, das wir im Moment sehen. In auch sehr vielen Ländern der Erde, in Europa, in den USA, in Indien, auf den Philippinen und in vielen Teilen der Erde. Darüber hinaus sehen wir auch, dass eine Erzählung Risse bekommt und vor unseren Augen tatsächlich zerfällt, nämlich die Erzählung vom endlosen Fortschritt durch die Gaben der westlichen Zivilisation. Diese Erzählung hat 200 Jahre funktioniert, aber inzwischen ist die Zahl der Menschen, die tatsächlich glauben, dass sie und ihre Kinder ein besseres Leben haben werden, verschwindend gering geworden. Wir haben weiterhin eine Krise der US-Hegemonie. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind die USA natürlich die stärkste Macht auf der Welt, militärisch, finanziell und in vielen anderen Gebieten auch. Aber wir sehen, man könnte auch sagen seit dem Vietnamkrieg, aber mindestens seit dem Desaster des Irakkriegs, einen Zerfall der US-Hegemonie. Wir sehen auch einen moralischen Zerfall der US-Hegemonie. Die US-Hegemonie war noch nie schön, aber die Bilder von Abu Ghraib und Guantanamo und so weiter haben tatsächlich die moralische Kompetenz der USA noch sehr weit untergraben. Die Finanzkrise 2008 hat auch die ökonomische Position der USA geschwächt. Und wir sehen uns also vor der Frage, ob wir tatsächlich eine multipolare Weltordnung bekommen. Das ist im Wesentlichen offen. Aber es gibt inzwischen auch mehr Stimmen, die sagen, dass die USA sich in Richtung eines Failed States bewegen. Und das sind nicht irgendwelche Leute, das ist zum Beispiel James Clapper, der Chef der National Intelligence in den USA, der Dachorganisation der amerikanischen Geheimdienste. Es ist Paul Krugman, Wirtschaftsnobelpreisträger und viele mehr, die davon sprechen, dass die USA aufgrund der extremen sozialen Polarisierung und aufgrund der Tatsache, dass das Vertrauen in die politischen Institutionen in Amerika geradezu in den Orkus gewandert ist, die davon sprechen, dass die amerikanische Gesellschaft möglicherweise sich auf einen Failed State zubewegt. Die Folge von all diesen systemischen Krisen ist meines Erachtens, dass wir uns in eine chaotische Übergangszeit hineinbewegen, in eine systemische Krise, die mit enormen Gefahren verbunden ist, Gefahren auch von mehr Konfliktpotenzial, von Kriegen, aber die auch Chancen hat. Und darauf will ich im späteren Teil meines Vortrags zurückkommen. Jetzt schauen wir uns aber kurz an, wie diese Krisen von der Münchner Sicherheitskonferenz dargestellt werden. Wir lesen im Munich Security Report, also der Hauptpublikation der Konferenz für dieses Jahr, von dem Begriff Cracks in the Liberal International Order, also Risse in der freiheitlichen internationalen Ordnung. Es ist sehr interessant, dass die Konferenz die Ordnung, die wir seit 1945 haben, die US-regionale Ordnung, als freiheitlich und überhaupt eine Ordnung bezeichnet. Wir müssen uns fragen, Freiheit und Ordnung für wen? Für die 8 Personen, die so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung? Für sie ist es bestimmt eine freiheitliche Ordnung. Für die unzähligen Bewohner von Ländern wie Kongo, Iran, Indonesien, Chile, Brasilien und so weiter, deren demokratisch gewählte Regierungen seit 1945 durch Putsche, geheime Operationen von westlichen Geheimdiensten gestürzt wurden mit unermesslichem Leid, das seither daraus folgt. Die Bewohner in Diktaturen wie Ägypten oder Saudi-Arabien, die seit Jahrzehnten vom Westen gesponsert und aufrechterhalten werden, sind es die Bewohner Afghanistans, Iraks, Libyens oder Somalias, die seit 2001 von einem Krieg gegen den Terror betroffen sind, der unermessliches Leid über diese Länder gebracht hat und unendlich viel mehr Terror erzeugt hat, als je vorher da war? Sind es die Millionen von Menschen, 60 Millionen sind es im Moment, die auf der Flucht sind vor diesen ganzen chaotischen, hergestellten, chaotischen Situationen und von denen Zehntausende an den Grenzen Europas, an der Festung Europa gestorben sind und sterben. Und es ist eben nicht nur Trump, der eine Mauer baut, es ist die Europäische Union, die das auch tut und unermessliches Leid bereits hergestellt hat.
Fabian Scheidler hat vorhin eine wichtige Frage gestellt. Wem nützt die herrschende politisch-ökonomische Ordnung? Scheidler hat die Antwort indirekt schon gegeben. Es gibt sehr viele Menschen auf dieser Welt, denen diese Ordnung nicht nützt, sondern massiv schadet. Auf einer Veranstaltung wie der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz, zu der sich hochrangige Politiker, Militärs und Vertreter der Rüstungsindustrie jedes Jahr treffen, werden die negativen Auswirkungen der herrschenden Weltordnung nicht kritisch thematisiert. Dort wird diese Ordnung als ein Hort von Freiheit und Liberalität gepriesen, wie eben erwähnt. Fabian Scheidler weist demgegenüber darauf hin, welche Bedrohungen dieses angeblich so liberale und freiheitliche System für die Menschheit geschaffen hat.
Wir dürfen uns auch erinnern, dass diese freiheitliche, diese liberale Ordnung, wie die Münchner Sicherheitskonferenz sagt, seit 1945 zwei Methoden bereitgestellt hat, um die Menschheit und große Teile des Lebens auf der Erde auszulöschen. Die Atomwaffen und das Klimadesaster. Keine andere Zivilisation hat das bisher zustande gebracht. Diese freiheitliche Ordnung erzeugt Unfreiheit und Chaos auf der Welt. Deswegen müsste sie grundsätzlich geändert werden. Und ich kann das hier nur ganz kurz skizzieren. Wir müssen eine Tiefentransformation der ökonomischen Strukturen anstreben. Ein Abschied von dem Prinzip der endlosen Geldvermehrung. Und dieses Prinzip dominiert Europa und später auch die Welt seit 500 Jahren. Es ist das übergeordnete Prinzip dessen, was ich die Megamaschine nenne, was andere das moderne kapitalistische Weltsystem genannt haben, aus Geld mehr Geld zu machen. Wir brauchen also viel Kreativität und wahrscheinlich lange Kämpfe, um aus dieser tödlichen Dynamik auszusteigen. Denn sie ist es auch, die letztlich die Staaten aufeinander hetzt und uns Kriege beschert. Wir müssen uns also auf die Suche nach einer postkapitalistischen Ökonomie, einer Gemeinwohlökonomie, wie immer man sie nennen will, machen. Das bedeutet auch, Abschied vom endlosen Wachstum und einer endlosen Ressourcenausbeutung, die für viele Konflikte maßgeblich verantwortlich ist. Es bedeutet auch Abschied von der Konkurrenz von Nationalstaaten um militärische Dominanz und die Suche nach einer internationalen Ordnung für zivile Kooperation. Und es bedeutet ein Recht auf Migration, eine Ausweitung statt der Einschränkung der Flüchtlingskonvention und der Asylrechte. Wir müssen endlich Klimaflüchtlinge anerkennen, nach dem Verursacherprinzip. Die westlichen Industriestaaten sind für den Großteil der Klimaemissionen, der CO2-Emissionen verantwortlich. Und die Menschen, die zum Beispiel in Syrien, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt fliehen, weil ihre Länder zerstört werden durch den Klimawandel, sie müssen einen Anspruch darauf haben, in die Länder, die noch vernünftig bewohnbar sind, migrieren zu können. Wir müssen anders über die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge reden. Warum fliehen die denn? Es ist in der Grafik gezeigt worden, wie viel Vermögen es in afrikanischen Ländern gibt und tausendfach so viel Vermögen in Europa und den USA. Das sind keine Wirtschaftsflüchtlinge, das sind Flüchtlinge vor einer kannibalischen Weltordnung, wie John Ziegler es immer wieder gesagt hat. Koloniale und postkoloniale Schulden anerkennen, das bedeutet auch, dass diese Menschen ein Recht haben zu migrieren und ein Recht, anderswo ein menschenwürdiges Leben neu zu beginnen. Ist das alles utopisch? Ja, vielleicht. Aber ich denke, dass die systemische Krise, in die wir uns hineinbewegen, auch bestimmte Chancen bietet. Und darüber will ich jetzt im zweiten Teil reden. Der Zerfall komplexer gesellschaftlicher, hierarchischer Systeme muss nicht gleichbedeutend mit Apokalypse sein. Das Römische Reich zerfiel, ging unter, wie man immer sagt, aber es hat tatsächlich für viele Menschen damals eine Art Befreiung gebracht. Die Sklaverei verschwand aus großen Teilen Europas, Diese grauenhaften Militärapparate mit 700.000 Soldaten verschwanden aus Europa. Ich will das Mittelalter nicht idealisieren. Ich will damit nur sagen, dass der Zerfall großer hierarchischer Gesellschaftssysteme nicht gleichbedeutend sein muss mit Apokalypse für alle. Aber die Chancen darauf, eine Transformation hinzubekommen, die für die Menschen vorteilhaft ist, eine sozialökologische Tiefentransformation auf den Weg zu bringen, setzt die Abwesenheit von Krieg voraus. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch viele Akteure in den sozialen Bewegungen, in den ökologischen Bewegungen vielleicht noch nicht hinreichend erkannt haben. Die meisten wissen es, aber ich sehe auf den Friedensdemonstrationen heute zu wenige Akteure, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, die sich für Ökologie einsetzen. Diese Bewegungen sind zerspalten. Wir brauchen also eine neue, viel breitere Friedensbewegung, die sieht, dass all diese Dinge miteinander zu tun haben und ohne einander gar nicht möglich sind. Wir haben eine massive Kriegsgefahr, die durch die Konfrontation mit Russland kommt, aber auch mit China. Und das hat etwas mit der Hegemoniekrise der USA zu tun, die ich schon angesprochen habe. Die große Gefahr besteht, dass die Amerikaner oder die amerikanische Regierung oder die Regierungen nicht bereit sind, eine multipolare Weltordnung zu akzeptieren. Und deshalb auf die letzte Karte, die sie in gewisser Weise haben, auf die militärische Karte, die mehr als die Hälfte des Militärbudgets der Welt geht auf Konten der USA, dass sie auf diese militärische Karte setzen, vielleicht auch auf irrationale Weise. Das ist eine enorme Gefahr. Das sehen wir in Bezug auf Russland, das sehen wir auch in Bezug auf China. Wir sehen der Schwenk des Fokus des amerikanischen Militärs nach Asien, der Pivot to Asia, der ist schon unter Obama ein Schwerpunkt gewesen. Große Flottenverbände wurden verlegt, schon unter Obama. Die Gefahr dabei ist, dass die Amerikaner versuchen, den Aufstieg der Chinesen als Wirtschaftsmacht, die in absehbarer Zeit die größte Ökonomie der Welt sein werden, mit militärischen Mitteln zu verhindern. Und die chinesische Regierung fürchtet das mit einer gewissen Berechtigung. Es gibt etwa 400 Militärbasen, US-Militärbasen rund um China. Und der Konflikt im südchinesischen Meer dreht sich letztlich auch darum, um die Möglichkeit einer Blockade von Handelswegen. Chinas Ökonomie ist auf den Export angewiesen, auf die Handelswege, die durch das südchinesische Meer hinausführen. Und eine Blockade wäre natürlich fatal für die chinesische Ökonomie, aber natürlich auch für die Weltökonomie. Aus diesem Grund versucht China ein Riesenprojekt gerade, das sich Neue Seidenstraße nennt, Transportwege, Pipelines, Autobahnen, Bahntrassen quer durch den eurasischen Kontinent. Einer der Hintergründe ist, einer solchen möglichen Blockade zu entgehen. Wie immer man darüber denkt, aber man sieht, dass die Chinesen ihren Hauptfokus nicht auf militärische Konfrontation legen. Das können sie auch gar nicht, aber das wollen sie meines Erachtens auch nicht. Und das hat damit zu tun, dass China ein etwas anderer Akteur auf der Weltbühne ist. Das hat mit der chinesischen Geschichte zu tun. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte China eine prosperierende, nicht kapitalistische Marktökonomie und ein relativ friedliches System in Ostasien aufgebaut, das über etwa 500 Jahre relativen Frieden hergestellt hat. Die Aktivitäten des Militärs beschränkten sich im Wesentlichen auf Grenzsicherung. Es gab also nicht diese expansive Dynamik, wie sie Europa in dieser Zeit entfaltet hat. Diese aggressive, expansive Dynamik. China hat eine andere Tradition und von der sehen wir, obwohl China natürlich heute Teil des kapitalistischen Weltsystems ist, immer noch Spuren und es gibt Anlass zur Hoffnung. Es gibt Anlass zu der Hoffnung, dass es tatsächlich nicht, wie bisher immer in der Geschichte der 500 letzten Jahre, dass es, wenn ein neuer Hegemon oder ein potenzieller Hegemon aufsteigt, dass es zu einem gewaltigen militärischen Konflikt kommt.
Die wirtschaftliche Ordnung auf der Welt verändert sich. Die Gewichte verschieben sich, was die ökonomische Stärke der verschiedenen Regionen betrifft. Der Aufstieg Chinas als Wirtschaftsmacht ist eines der bekanntesten Beispiele dafür. Mit der Verschiebung der ökonomischen Gewichte ist aber auch eine verschärfte Konkurrenz zwischen den einzelnen Mächten verbunden. In der Vergangenheit wurde solche Konkurrenz oft mit militärischen Mitteln ausgetragen. Und auch heutzutage besteht die Gefahr, dass Mächtige glauben, mit Krieg ihre ökonomischen Ziele erreichen zu können. In dieser Situation, so Fabian Scheidler, stellt sich die Frage, wie soll Europa agieren? Soll es sich stärker bewaffnen, um im Konzert der militärischen Großmächte vorne mitzuspielen? Oder sollte es eine andere Haltung einnehmen?
Europa spielt in dieser Situation eine ganz entscheidende Rolle. Und wir stehen hier wirklich an einem Scheideweg. Es ist schon angemerkt worden, dass die Wahl von Donald Trump als Vorwand genommen wird, Europa aufzurüsten, Deutschland aufzurüsten. Das Rüstungsbudget soll auf 2% des Bruttoinlandsproduktes heraufgeschraubt werden. Es ist sogar von deutschen Atombomben die Rede in völlig unverantwortlicher Weise. Das ist die eine Möglichkeit, sich in diese militärische Eskalation hineinziehen zu lassen. Und das ist mit Sicherheit eine tödliche Option in der chaotischen Situation, in der wir uns befinden und die mit Sicherheit noch chaotischer werden wird. Die andere Option, die wir haben, ist eine zivile Rolle für Europa, für Deutschland und andere Länder einzunehmen. Unter anderem in einer Partnerschaft mit China. Denkbar ist zum Beispiel ein eurasisch-afrikanisches Sicherheitssystem nach dem Vorbild der OSZE statt der NATO. Die NATO ist ja... Die NATO beruht auf einer exklusiven Logik und einer militaristischen Logik und die OSZE beruht auf einer etwas anderen Logik. Interessanterweise wird die OSZE relativ brach liegen lassen. Die letzten Gespräche sind ergebnislos vertagt worden und in die NATO fließen die ganzen Gelder. Wir brauchen also einen radikalen Schwenk. Wenn man eine solche Zusammenarbeit mit Russland und China sucht, bedeutet das nicht, dass man eine russische und chinesische Regierung, autoritär wie sie sind, mögen muss. Entspannungspolitik bedeutet nicht, dass man alles, was auf der anderen Seite einer Grenze stattfindet, gutheißen muss. Entspannung bedeutet ja gerade, dass da, wo Differenzen sind, man trotzdem dafür sorgt, dass man sich nicht gegenseitig umbringt. Das ist die Voraussetzung für alles andere. Im Nahen Osten gibt es große Möglichkeiten, für Frieden zu sorgen. Aber ich frage mich, wo sind denn die zivilen Initiativen? Wo ist zum Beispiel der Ruf nach einem Stopp aller Waffenlieferungen in die Region? Noch immer beliefern wir Saudi-Arabien und aus Saudi-Arabien gehen die Waffen direkt zum IS und zu anderen Konfliktparteien. Was ist aus der Idee einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen und Mittleren Osten geworden? Diese Initiative gibt es. Die wenigsten haben tatsächlich davon gehört, auch weil unsere Journalisten sehr selten darüber berichten. Herr Steinmeier, unser ehemaliger Außenminister und jetzt Bundespräsident, hat sich vor 2 Jahren zum Beispiel dafür ausgesprochen, aber da ist nicht viel daraus hervorgegangen. Da müssen die Energien reingehen. Wie wäre es mit der Idee eines Marshallplans für den Nahen und Mittleren Osten? Auch als Reparation für die gewaltigen Verbrechen und Schäden, die dieser Region durch 200 Jahre westliche Interventionen und koloniale Ausbeutung angetan wurden. Was ist mit der Idee einer atomwaffenfreien Zone des Nahen und Mittleren Ostens? Auch diese Initiative gibt es tatsächlich. Sie ist bisher nur nicht weit gekommen, unter anderem, weil Israel das boykottiert. Sanktionen gegen Saudi-Arabien wegen Waffenlieferungen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, auf andere Weise in der Region Frieden zu schaffen, zumindest mittel- und langfristig. Rüstungsreduktion. Wir sind im Wahlkampfjahr. Das muss ein Wahlkampfthema werden, die Waffenexporte zu stoppen als drittgrößter Waffenexporteur. Abschaffung von Atomwaffen. Am 23.12. letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, hat die UN-Vollversammlung beschlossen, einen Verhandlungsprozess für die sofortige Abschaffung von Atomwaffen auf den Weg zu bringen. Im Vorfeld haben allerdings die USA ihren Verbündeten aufgefordert, den Prozess zu boykottieren. Ich zitiere aus dem NATO-Papier, das auf einen amerikanischen General zurückgeht. Anstrengungen, Zitat, Verhandlungen über eine rasche Abschaffung von Atomwaffen zu beginnen, stehen im Widerspruch zur NATO-Politik, Zitat Ende. Deutschland hat gehorsam gegen diese Resolution zur Abschaffung der Atomwaffen gestimmt. Die Begründung ist absurd. Ne? Sie sagen, ja, wir sind irgendwie gegen Atomwaffen, wir wollen eine atomwaffenfreie Welt, aber nicht jetzt. Ne? Diese Dinge, und das ist wirklich bemerkenswert, sie gehen unser aller Überleben an. Das müsste Nummer-1-Thema sein, 20.15 Uhr bei Anne Will, das müsste in den Nachrichten Nummer-1-Thema sein. Über diese Abstimmung habe ich nichts gelesen. Und wir brauchen ein Verbot von Kriegsrobotern. den sogenannten Lethal Autonomous Weapon Systems, also tödlichen autonomen Waffensystemen. Das sind also diese ganzen Drohnen und Tötungsmaschinerien, die außer Rand und Band kommen können und enorme Gefahren darstellen. Und die deutsche Regierung hat derzeit eine butterweiche Position dazu. Um diese Dinge zu erreichen, brauchen wir tatsächlich eine neu belebte, neu gestärkte Friedensbewegung, die sich verbündet mit der Klimabewegung und den sozialen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit. Wir müssen über unsere Milieugrenzen hinausgehen. Ich beobachte das immer wieder in politischen Verhältnissen. Wir sind alle in Blasen drin. Wir kennen Leute, die unserer Meinung sind. Und es ist, glaube ich, eine ganz wichtige Anstrengung, dass wir über diese Milieus hinausgehen, auch die Sprache anderer lernen. Wir haben unsere eigenen Codes, unsere eigene Sprache, uns die Mühe machen, zu gucken, was macht überhaupt, sagen wir mal, die Verdi-Betriebsgruppe, die gegen eine Krankenhausprivatisierung ist. Vielleicht gibt es da Gemeinsamkeiten. Wir müssen also eine breite Plattform bilden, um unsere Anliegen. Um unsere Anliegen in dieser extrem brenzlichen und kritischen Situation, wo überall aufgerüstet wird, durchsetzen zu können. Und wir brauchen Friedensjournalismus. Johann Galtung, der Begründer der Friedens- und Konfliktforschung, hat diesen Begriff geprägt. Wir brauchen ihn mehr denn je. Friedensjournalismus heißt zum Beispiel, darüber zu berichten, dass es eine UN-Initiative gibt zur Abschaffung der Atomwaffen. Friedensjournalismus heißt, Falschberichterstattung oder einseitige Berichterstattung zu korrigieren, indem man zum Beispiel über die Vorgeschichte des Ukraine-Konflikts und vieles Dinge erfährt, die wir sonst selten erfahren. Wir brauchen einen Journalismus, der tatsächlich nicht einfach nur zusammenhangslose Bilder von Konflikten zeigt und die, wie viel waren es, 23.000 PR-Agenten, die im Pentagon arbeiten, deren Material verwertet, sondern wir brauchen unabhängige Medien. Und aus diesem Grund habe ich auch vor mittlerweile 7 Jahren Kontext TV mitbegründet, ein unabhängiges Nachrichtenmagazin, das sich mit diesen und vielen anderen Themen beschäftigt. Aber wir brauchen viel mehr davon. Wir brauchen eine sehr breite Basis. Und wir sind auch dabei zu überlegen, einen europäischen Fernsehsender zu gründen, der diese Themen und andere behandelt. Ja, damit komme ich zum Schluss und morgen können wir auch noch weiter diskutieren. Also morgen Vormittag gibt es noch die Gelegenheit, all diese Dinge zu vertiefen. Vielen Dank.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unruhige Zeiten, steht das internationale System vor dem Kollaps. Das ist heute unser Thema. Dem Kapitalismus ist schon oft der Untergang vorausgesagt worden. Aber bisher hat er immer überlebt. Weil der Kapitalismus unglaublich anpassungsfähig ist, sagt Fabian Scheidler. Er setzt jedoch hinzu, das herrschende Wirtschaftssystem stößt an seine Grenzen, ökologisch und auch ökonomisch. Denn es kann ohne endlose Expansion nicht existieren und damit ist es auf Crashkurs mit dem Planeten. Wenn aber der Kapitalismus nicht überlebensfähig ist, dann stellt sich die Frage nach der Alternative. Eine solche Alternative könnte die sogenannte Gemeinwohlökonomie sein. Was man darunter versteht, erläuterte Fabian Scheidler in der Diskussionsveranstaltung am Tag nach seinem Referat bei der Friedenskonferenz. Zunächst wiederholte er noch einmal in Kurzform seine Analyse der gegenwärtigen Situation.
Also ich glaube, das hatte ich auch gestern in dem Vortrag gesagt, dass wir uns in eine chaotische Übergangsphase hineinbewegen, dass das kapitalistische Weltsystem auf jeden Fall das 21. Jahrhundert wahrscheinlich nicht überleben wird, unter anderem aus den ökologischen Gründen. Aber wie auch immer dem sei, man muss sich hier nicht als prophezeiend herausstellen, wir brauchen, um die globalen Probleme wirklich lösen zu können, einen Ausstieg aus der Logik endloser Kapitalakkumulation. Es ist das übergeordnete Prinzip dieses ganzen Systems und da müssen wir aussteigen. Und dafür gibt es vernünftige Vorschläge, die auch gewisse Lehren gezogen haben aus, sag ich mal, gescheiterten Utopien des 20. Jahrhunderts. Und ich finde, die Gemeinwohlökonomie hat da eine ganze Reihe von interessanten Vorschlägen gemacht. Die Grundidee, die auch meistens im Vordergrund steht, ist, dass Unternehmen statt einer Finanzbilanz Gemeinwohlbilanzen vorlegen, die also berücksichtigen, was das Unternehmen ökologisch, sozial und so weiter weltweit für einen Abdruck, also für Wirkungen hinterlässt. Das an sich ist erstmal relativ harmlos, ne? Also was ist schön, wenn man sowas hat, ne? Man hat mehr Transparenz. Aber das eigentlich Entscheidende, und das war es meines Erachtens, das Ganze radikal macht und auch systemverändernd macht, ist, dass es dann darum geht, dass Unternehmen mit einer guten Gemeinwohlbilanz bevorzugt werden, zum Beispiel im Steuerrecht, zum Beispiel im öffentlichen Beschaffungswesen, sodass man die Unternehmen mit einer guten Gemeinwohlbilanz nach und nach fördert und diejenigen mit einer schlechten Gemeinwohlbilanz in den Orkus befördert langfristig, ne? Und das würde das Aus des Geschäftsmodells der größten deutschen DAX-Unternehmen zum Beispiel bedeuten. Das ist relativ radikal. Es kommt noch hinzu, erschwerend, was ich sehr wichtig und sehr gut an der Gemeinwohlökonomie finde, dass die Eigentumsfrage auch gestellt wird. Unternehmen ab einer bestimmten Größe sollten in der Hand der Beschäftigten sein. Das sind so bestimmte Stufen. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf. Ich glaube, ab 500 Beschäftigten müssen also die Beschäftigten das zum Teil übernehmen und so weiter. Und das ist genau richtig, weil es kann nicht sein, dass große Unternehmen in den Händen privater Kapitalakkumulateure sind, die dann auch unseren politischen Betrieb so nachhaltig beeinflussen, wie sie das tun. Also große Betriebe müssen anders behandelt werden als kleine Betriebe. Also eine Dönerbude ist was anderes als ein Weltkonzern. Und deswegen muss es ab einer bestimmten Größe von den Belegschaften selbst kontrolliert werden. Plus, und das ist ganz entscheidend, von allen Stakeholdern. Das heißt, da sitzen nicht nur die Belegschaften, die ja auch in VW-Belegschaften haben Interesse daran, dass viele Autos verkauft werden, aber das ist für den Rest der Welt nicht zwingend gut. Also müssen Leute drin sitzen, die den globalen Süden vertreten. Und das schlägt sich auch dann in der Gemeinwohlbilanz nieder, was so ein Unternehmen eben auch für einen ökologischen Fußabdruck hat. Also ich finde, das ist, wenn man sich das mal anguckt, eine relativ weitreichende, tiefgreifende Sache. Und was der Christian Felber, der das mitentwickelt hat, eigentlich vor Augen hat, ist eine nicht-kapitalistische Marktwirtschaft. Und man denkt ja immer, das ist dasselbe, Marktwirtschaft und Kapitalismus, ist es historisch nicht. Ich hatte gestern ja auch erwähnt, dass China über Jahrhunderte eine nicht-kapitalistische Marktwirtschaft gemacht hat, bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Briten das mit perfiden und brutalen Methoden zerstört haben. Kapitalismus kann nicht funktionieren ohne Monopole und Oligopole, beruht auf der Akkumulation von Kapital in privaten Händen. Und Marktwirtschaften haben auch ihre Probleme. Das ist nicht die ideale Gesellschaft. Aber um noch einen letzten Punkt zur Gemeinwohlökonomie zu sagen, es gehört auch dazu, dass bestimmte lebenswichtige Dinge dem Markt überhaupt nicht überlassen werden. Also eine Grundversorgung zum Thema Wohnen, zum Thema Energie, Wasser und so weiter, das ist relativ viel, wenn man das mal durchgeht. Und diese Dinge dürfen auch dem Markt, egal wie er organisiert ist, nicht überlassen werden. Deswegen finde ich das einen guten Vorschlag, an dem man weiterdenken kann. Es ist auch kompatibel zum Beispiel mit einigen, was die Sarah Wagenknecht in ihrem jüngsten Buch über verschiedene andere Eigentumsformen gesagt hat. Also da ist eine Diskussion im Gange. Und ich finde, wir müssen die führen über Institutionen und Strukturen.
Die Diskussion über bestehende Strukturen zu führen, das könnte auch dabei helfen, Gegenmodelle zum herrschenden System zu entwickeln. Der Kollaps dieses Systems ist unvermeidlich, meint Fabian Scheidler, wie vorhin schon gehört. Wenn das so ist, dann sind Strategien gefragt, mit denen die negativen Auswirkungen eines Zusammenbruchs vermieden oder zumindest gemildert werden können. Scheidler ist in diesem Punkt optimistisch. Überall auf der Welt, meint er, sind längst Millionen Menschen dabei, Auswege aus der destruktiven Logik der endlosen Kapitalanhäufung zu suchen, Möglichkeiten für eine Transformation der Weltökonomie zu entwickeln. Die Frage ist allerdings, wie schnell sie damit Erfolg haben können.
Ja, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen unterscheiden zwischen langfristigen Zielen und kurzfristigen Zielen, ne? Langfristig meines Erachtens brauchen wir diese ökonomische Transformation, aber die setzt sich natürlich aus vielen kleinen Schritten zusammen und wir brauchen auch erste Schritte und es passiert ja auch sehr viel und deswegen war mein Punkt auch gestern zu sagen, über Milieugrenzen hinweg Bündnisse schmieden. Es findet sehr viel auch an Widerstand, an täglichem Widerstand, an mittelgroßen, an großen Widerstand in ganz verschiedenen Bereichen ständig statt. Gegen Militarisierung, gegen Privatisierung, gegen ökologische Ausbeutung und so weiter. Das Problem ist, dass diese verschiedenen Milieus sehr stark zersplittert sind. Ich sehe das zum Beispiel bei der Degrowth-Bewegung, weniger Wachstum, sind sehr viele junge Leute. Aber es gibt quasi keine Überschneidungspunkte mit der Friedensbewegung, ne? Obwohl natürlich die ganze Idee, dass wir unseren Ressourcenverbrauch massiv drosseln und eine andere Ökonomie haben, engstens mit Friedensfragen verbunden ist. Aber die Milieus treffen sich einfach nicht. Und es ist nicht an uns zu warten, bis irgendwelche Leute kommen. Wir müssen auch dahin gehen. Und wir brauchen meines Erachtens sowohl lokal als auch regional, als auch in größerem Maße Plattformen, auf denen das möglich ist. Es gab einen Versuch, ich weiß nicht, wie vielen von Ihnen und euch hier das Weltsozialforum noch was sagt. Wer kennt das? Wahrscheinlich relativ viele. Ja, interessant. Wenn ich bei jüngeren Leuten frage, kennt das kaum jemand. Ne? Das war ja ein groß angelegter Versuch, genau das zu schaffen, die verschiedenen Bewegungen zusammenzubringen und das auch subsidiär zu machen. Das heißt, ein Weltsozialforum, ein europäisches Sozialforum, ein deutsches Sozialforum und auch ein Berliner und so weiter, ein Münchner Sozialforum, das ist alles ziemlich eingeschlafen. Und da muss man gucken, warum ist es so? Und wie kann man solche Strukturen wieder aufbauen? Also das scheint mir ganz wesentlich zu sein. Und aber der erste Schritt ist, dass man mit den konkreten Leuten, die irgendwo aktiv sind, spricht und nicht so Appelle in die Luft streut, jetzt macht mal und kommt mal, sondern die, die schon was machen und gucken, was wollt ihr denn eigentlich? Wie können wir euch helfen? Ne? Das geht auch nicht ohne persönliche Kontakte, teilweise auch über persönliche Freundschaften. Das ist nicht abstrakt. Und dann bilden sich vielleicht Keimzellen, wo was Größeres draus werden kann. Ne? Und ich bin da überhaupt nicht pessimistisch, weil sehr viel passiert. Es passiert hier viel, es passiert in den USA viel, es passiert in Indien total viel, es passiert in China wahnsinnig viel an Widerstand. Das Problem ist, dass die nebeneinander herlaufen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Aufgabe.
Wenn es gelingen soll, dem Widerstand gegen die bestehenden politischen und ökonomischen Machtverhältnisse Geltung zu verschaffen, dann müssen die Kräfte gebündelt werden. Die alternativen Bewegungen müssen viel stärker zusammenarbeiten. Eine Forderung, die bei einschlägigen Diskussionsveranstaltungen immer wieder kommt. So richtig sie ist, so schwer ist sie umzusetzen. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass die verschiedenen Bewegungen nur selten wirksam kooperieren und stattdessen eher nebeneinander herlaufen, wie Fabian Scheidler vorhin kritisiert hat. Es geht aber nicht nur darum, viel stärker als bisher an einem Strang zu ziehen. Es geht auch darum, den eigenen Forderungen viel mehr Resonanz in der Öffentlichkeit zu verschaffen. Fabian Scheidler meint, dass es dafür gute Möglichkeiten gibt.
Einer der Ansätze, den ich auch vertrete, ist, sich um Medien zu kümmern. Ne? Wenn ich mir so ein bisschen die Website der Friedenskonferenz anschaue, die sieht auch aus wie aus den 80ern. Und ich bin überhaupt kein Freund von Facebook. Ich halte das für eine grauenhafte Datenkrake. Aber man muss es nutzen, wenn man junge Leute erreichen will. Da muss man auch keine persönlichen Daten preisgeben letztendlich. Und man muss ganz andere Kanäle nutzen und man muss eben auch eigene Medien aufbauen. Wir haben auch gestern darüber gesprochen, warum wird man von der Süddeutschen Zeitung als Friedensbewegung nicht mehr so wahrgenommen. Da gibt es Gründe für, wir können uns auf die Mainstream-Medien nicht verlassen. Manchmal bringen sie was, manchmal nicht. Es gibt Gründe dafür, warum sie eher nichts bringen. Und wir müssen eigene Medien aufbauen. Und das passiert ja teilweise auch. Allerdings sind viele dieser unabhängigen Internetmedien auch im Rücken in den rechten Bereich. Es gibt Sachen, die sich so dazwischen befinden. Aber wir haben einfach das Problem, dass in den letzten 20, 30 Jahren die politische Bildung in diesem Land sehr stark gelitten hat. Auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehkanäle eigentlich nur noch Verblödungsshows bringen, Sport von morgens bis abends. Die beste politische Sendung ist bezeichnenderweise eine Kabarettsendung im öffentlich-rechtlichen deutschen Fernsehen. Und da müssen wir uns darüber nicht wundern, dass die Leute nicht wirklich über politische Dinge informiert sind, wenn sie auch nicht mal wissen, dass über die Abschaffung der Atomwaffen in der UNO gesprochen wird. Ne? Und dann gehen die Leute ins Internet und es ist natürlich eigentlich toll, dass man im Internet eben auch unabhängige Medien haben kann, aber da erzählen einen die Leute, dass wir von Außerirdischen unterwandert werden, dass die Federal Reserve Bank an allem schuld ist oder die Rothschilds eine Weltverschwörung angezettelt haben und so weiter. Das ist also unheimlich viel Mist auch unterwegs und die Leute können natürlich auch gar nicht unterscheiden, was jetzt richtig ist. Deswegen brauchen wir seriöse, kritische Medien im Internet, die auch für junge Leute ansprechend sind. Und da muss ich auch selbst, ich bin ja auch keine 20 mehr, selbstkritisch zu Kontext TV sagen. Ich glaube, dass wir eine gute Arbeit gemacht haben die letzten 7 Jahre. Aber in gewisser Weise erreichen wir auch ein bildungsbürgerliches Publikum. Und wir machen uns gerade auch Gedanken darüber, wie man also Formate machen kann, die eben für jüngere Leute auch attraktiver sind. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und die Chancen sind gewaltig. Ne? Man kann Videos produzieren, die irgendwie 500.000 Klicks und mehr haben im Internet. Internet. Ich würde diese Klickzahlen jetzt auch nicht irgendwie mystifizieren oder so, das ist teilweise auch sehr oberflächlich, aber man kann teilweise viele Leute erreichen. Und ich sehe zum Beispiel, dass bei einer Friedenskonferenz hier auch viele interessante Statements dann auch gar nicht mitgenommen werden, dass wir uns so wenig Gedanken darüber machen, wie ist eigentlich die Medienvernetzung mit unseren eigenen Medien hier? Warum gibt es keine Medienpartnerschaften mit unabhängigen Medien? Warum gibt es keine Videoplattform mit den Beiträgen hier und so? Da kann man sich Gedanken drüber machen, da müssen wir Ressourcen reinstecken. Und ich, wenn ein 25-Jähriger jetzt mal diese Friedenskonferenz wahrnimmt im Netz, wo viele Leute einen großen Teil ihrer Zeit sich bewegen, dann sagen sie, ach, das ist wahrscheinlich nichts für mich. Ne?
Es kann gut sein, dass Fabian Scheidler hier recht hat. Zumindest ist augenfällig, dass die Friedensbewegung große Schwierigkeiten hat, junge Leute für ihre Ziele anzusprechen. Etwas besser hat es die Umweltbewegung geschafft, Aktive aus der jungen Generation zu gewinnen. Ein Grund dafür dürfte die Tatsache sein, dass der Klimawandel vor allem die Zukunft der jungen Menschen bedroht. Wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, dann stehen gewaltige Umbrüche im Klimasystem bevor. Und die können zur Zerstörung unserer Lebensgrundlagen führen. Eine Gefahr, die real ist. Fabian Scheidler wendet sich dennoch dagegen, den baldigen Weltuntergang zu prophezeien.
Ich finde es ein bisschen gefährlich, immer in diesem apokalyptischen Denkschema zu sein, das in Europa eine große Tradition hat. Apokalyptisches Denken ist für die westliche Zivilisation seit 2000 Jahren prägend. Und es gab immer wieder Phasen, wo die Leute gesagt haben, ach, das Ende der Welt kommt. Was ist das Ende der Welt? Es geht ja immer irgendwie weiter. Auch wenn wir das 2-Grad-Ziel reißen, geht es weiter. Ne? Das heißt, wir müssen eine tiefgreifende Transformation angehen. Und dabei wird es aber meines Erachtens nicht ausbleiben, dass wir tatsächlich auch trotzdem mehr Chaos bekommen. Ne? Also auch schon 1 Grad sehen wir ja jetzt. Ich hatte gestern das Beispiel Syrien gebracht. Etwa eine Million Menschen verlieren ihr Land. Das ist auch schon Klimawandel. Die Katastrophe ist ja schon da. Und auch wenn man über Chaos redet, das Chaos ist seit 500 Jahren da für den größten Teil der Menschheit. Angefangen bei der Conquista im 16. Jahrhundert durch die Spanier, die ganzen Mittel- und Südamerika ausgelöscht haben. Der Kolonialismus in Afrika und Asien, eine Katastrophe. China übrigens auch im 19. Jahrhundert, katastrophale Zerstörung durch die westlichen Interventionen dort. Und so kann man weitermachen. Und das Chaos ist für den größten Teil der Weltbevölkerung schon da. Warum reden wir über Chaos jetzt? Weil es zu uns kommt. Ja? Und das ist natürlich sehr unangenehm, aber es hilft uns vielleicht dabei zu sagen, okay, was ist denn diese Ordnung? Wie müssen wir Gerechtigkeit strukturieren, eben nicht nur national zu sagen, wir sind die Guten, wir machen hier eine schöne, etwas gerechtere Ökonomie, aber der Rest der Welt schmiert ab, sondern wir brauchen einen neuen Internationalismus. Und ich sehe das auch auf der Linken teilweise kritisch, dass man jetzt sagt, ja, dann machen wir eben national hier alles anders. Das geht übrigens auch gar nicht. Ne? Zum Thema Welthandel auch. Wenn ich das mal mit der Gemeinwohlökonomie ganz kurz verbinden kann. Man kann auch keine Gemeinwohlökonomie national machen. Wer macht denn da mit, wenn man sagt, okay, wir schaffen mal die DAX-Konzerne in Deutschland ab durch die Regeln einer Gemeinwohlökonomie und schmieren im globalen Wettbewerb komplett ab? Das ist überhaupt nicht durchsetzbar. Das ist nur da möglich, wenn man auch andere Handelsregeln hat. Handelsregeln, die auch ökologische und soziale Gerechtigkeit Vorrang vor Profitinteressen geben. Solche Handelsregeln sind möglich. Ne? Also wir brauchen ein anderes Handelssystem und wir brauchen eine internationalistische Bewegung, die es ja über lange Zeiten in der Arbeiterbewegung und auch in der Friedensbewegung gegeben hat.
Eine internationalistische Bewegung ist die Voraussetzung dafür, dass man die herrschende Weltordnung positiv umgestalten kann. Davon ist Fabian Scheidler überzeugt. Er betont das, weil seiner Meinung nach umfassende Veränderungen auf der Welt unvermeidbar sind. Entscheidend wird sein, sagt Scheidler, wie diese Veränderungen aussehen werden, ob sie zu weiterer Massenverelendung und zu einem Ruin des Planeten führen oder ob es gelingt, neue Formen des Wirtschaftens und der politischen Organisation auf den Weg zu bringen. Bleibt die Frage, wie stark sind die Kräfte, die auf eine positive Veränderung hinwirken können, beziehungsweise wie stark können sie werden? Fabian Scheidler rät dazu, hier nicht allzu pessimistisch zu sein.
Vielleicht ein paar Anmerkungen. Noam Chomsky hat immer wieder erzählt, der ja nun sehr viel erlebt hat in seinem langen Leben, dass Anfang der 60er Jahre, als Proteste gegen den Vietnamkrieg angefangen haben, viel weniger Leute in den Sälen waren als hier zum Beispiel. Ne? Und einige Jahre später hat man mehrere hunderttausend Leute. Das können wir immer nicht wissen. Also wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen das tun, was wir für sinnvoll halten. Aber das sind letztlich die anderen Leute, die da irgendwie mitmachen müssen. Es können auch nicht ein paar Aktivisten stellvertretend für 85 Millionen Bundesbürger diese ganzen Probleme lösen. Das ist eine völlige Überforderung. Ne? Wir können tun, was wir für sinnvoll halten. Aber wenn die wenn aus welchen Gründen auch immer andere denken, dass es okay ist, wenn es Drohnen gibt oder wenn wir einen Atomkrieg haben, dann sind wir nicht dafür als Aktivisten komplett verantwortlich. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wir das, was wir tun, in kurzen Zeitfenstern plötzlich Wirkung entfalten können. Das können wir nicht voraussehen. Es kann auch sehr lang dauern, wenn ich das Beispiel mir der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert angucke, wo zu Anfang der Arbeiterbewegung unheimlich viel Chaos war. Da haben die Anarchisten und die Marxisten und alle möglichen Leute haben darüber gestritten. Und sie waren auch am Anfang noch relativ klein. Und später wurde es eine große Bewegung mit sehr weitgehenden Zielen. Und sie haben auch einiges durchgesetzt. Sie haben dann auch schwere Niederlagen später einstecken müssen, auch weil sie militärisch kaputt gemacht worden sind. Natürlich in der Deutschen Revolution 1918 zum Beispiel. Aber das ist ein riesiger Zeithorizont von einem Jahrhundert oder so. Oder die Frauenbewegung, die seit Olympe de Gouges in der Französischen Revolution für ein Frauenwahlrecht gekämpft haben. Ne? Olympe de Gouges ist von Robespierre geköpft worden. Und es hat 150 Jahre gedauert, bis ein Wahlrecht für Frauen in Frankreich erstritten worden ist. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg war das der Fall. Ein Riesenzeithorizont. Das kann einen entmutigen, weil man dachte, oh Gott, das ist viel zu groß. Andererseits kann es einen auch ermutigen, weil man weiß, dass man Teil eines langen historischen Prozesses ist. Und ohne die ganzen Leute, die 150 Jahre lang dafür gekämpft hätten, wird es vielleicht immer noch kein Frauenwahlrecht geben. Ne? Das, denke ich, ist vielleicht ein Teil für Bescheidenheit zu werben, dass wir nicht alles können, aber dass alles, was wir tun, Wirkungen haben kann. Und wenn wir es nicht tun, wird möglicherweise die Welt eine andere sein. Ne?
Soweit der Autor und Journalist Fabian Scheidler. Wir brachten in dieser Sendung sein Referat bei der Münchner Friedenskonferenz und Ausschnitte aus der Diskussion mit ihm. Das eingangs erwähnte Buch von Fabian Scheidler trägt den Titel »Das Ende der Megamaschine – Geschichte einer scheiternden Zivilisation«. Es ist im Promedia Verlag Wien erschienen und kostet 19,90 Euro. Und das war das Friedensforum in Lora International, heute von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Verantwortlich für die Sendung unter Mikrofon Harald Wilm.